Und durch dieses Herz, und ich denke, das ist Gottes Herz, sind die beiden miteinander verbunden. Können wir bitte den Gedanken nachvollziehen, dass unser Gottesbild, wie wir über Gott denken, überhaupt wie Menschen über das Leben denken, prägt ihre Beziehungen. Wenn ein Mensch nur negativ orientiert ist, wie wird er seine Kinder erziehen? Tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Davor habe ich Angst, davor solltest du auch Angst haben. Die innere Rückbindung, die ein Mensch hat, auch für Nichtchristen gilt das. Die innere Rückbindung entscheidet über unsere Lebensaktionen. Und wenn meine Rückbindung Gott ist, aber ich in Gott vornehmlich den Richter sehe, der mich beobachtet, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst und so weiter, das ist ja in gewisser Weise richtig. Aber wenn ich nur so denke, Gott beobachtet mich, Big Brother's watching me, und ich habe Angst und ich bin in Furcht, ob er wohl missgünstig über mich ist, ob er mich akzeptiert, ob er mich wirklich liebt, dann wird diese Haltung sich auswirken auf meine Kinder. Oder wie ich mit anderen Menschen, wie ich mit Beziehungen umgehe. Wenn wir einem Gott dienen, der ungeduldig mit unseren Schwächen ist, der fromme Leistungen von uns fordert, dann werden wir uns ähnlich gegenüber unseren Mitmenschen verhalten. Dann werden wir, wie ich am letzten Sonntag, am vorletzten Sonntag gesagt habe, entweder ständig über andere zu Gericht sitzen, was du machst, ist nicht in Ordnung, oder wir werden Menschen verachten für das, was sie tun. Wenn wir aber in Gottes Liebe leben, so wie die letztjährige Jahreslosung hieß, Gott dir nahe zu sein, ist mein Glück. Ich lebe in deiner Liebe, deine Liebe durchdringt mich. Das prägt mein Leben. Jetzt stellen wir uns vor, jemand ist frisch verliebt. Wir sind alle jetzt so ein bisschen älter und da ist es vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber wie auch immer, stellen wir uns mal vor, zwei junge Leute verlieben sich, sind total ineinander verknallt. Was möchte jeder von diesen jungen Leuten gerne tun im Alltag? Er möchte mit anderen darüber reden. Er möchte diese Liebe teilen. Wenn du von einer Idee, von einer Vision, von einer Liebe, von einer Beziehung ergriffen bist, dann willst du das mit anderen teilen. Und so entstehen gesunde Beziehungen, wenn wir Liebe miteinander teilen. Ich erinnere euch nochmal an unseren lieben Zachäus und ich habe mir ein Bild dazu rausgesucht, das ich ganz toll finde. Man sieht diese offene Hand von Jesus. Und was entdeckt ihr in dem Gesicht von Zachäus? Erstmal, er sitzt da oben auf dem Baum, denkt, da entdeckt ihn keiner. Da kann er so schön distanziert Jesus vorbeigehen sehen. Und auf einmal kommt Jesus zu ihm. Und er legt seine Hand auf seine Tasche und seine Augen gucken ängstlich. Was will der jetzt von mir? Und als ich so in der Vorbereitung war, wir haben ja schon mal darüber gepredigt vor 2 Monaten ungefähr, da ist mir der 5. Vers in Lukas Kapitel 19 nochmal so ins Auge gesprungen. Und den möchte ich mit euch einfach mal anschauen. Als nun Jesus an die Stelle kam, blickte er in die Höhe und rief ihm zu, Zachäus, steige schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Das ist meine Bibelstelle für heute Morgen. Merkt sie euch gut. Da dreht sich alles drum. Als nun Jesus an die Stelle kam, ich bitte immer so für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, denen ich persönlich begegne, ich bitte, dass Jesus dorthin kommt, wo sie sind. Und durch mich kommt er ja an die Stelle, wo er die Menschen berühren kann. Und dann blickte er in die Höhe und rief ihm zu. Der Herr kommt zu uns an jedem Tag und blickt in die Höhe oder blickt in die Tiefe oder blickt um die Ecke. Wieland, da bist du. Adam, da bist du. Adam versteckt sich, Eva versteckt sich. Gott sucht. Adam, wo bist du? Er kommt um die Ecke, er kommt zu mir. Der blickt in die Höhe und sagt, Wieland, Wieland. Er nennt meinen Namen. Er ist an meinem Namen, er ist an meiner Person orientiert. Und jetzt zögere nicht, Wieland. Das hat nicht Zeit. Jemand wurde mal gefragt, wann muss ich mich bekehren? Da sagte der Evangelist, eine Stunde vor ihrem Tod. That's a little bit late. Und ich frage mich, ob jemand eine Stunde vor seinem Tod noch Jesus annehmen kann. Nein, hier gilt es, keine Zeit zu verlieren. Steige schnell herunter. Komm, es passiert etwas. Weihnachten ist da. Das Weihnachtszimmer ist gedeckt. Komm schnell, wir müssen vom Gottesdienst nach Hause. Was haben wir für Geschenke bekommen? Steige schnell herunter, denn ich möchte, dass du Mitglied einer Gemeinde wirst. Ich möchte, dass du ein guter Christ wirst. Ich möchte, dass du in den Himmel kommst. Okay, das möchte er wirklich. Das Wichtigste ist aber, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Ich komme dorthin, wo du bist. Jesus kommt dahin, wo ich bin. Er sagt nicht, gehe an den und den Ort, steige auf den Berg, schwimme durch den Fluss, tue die und die großen Dinge. Nein, er kommt zu mir. Und da, wo Jesus in mein Haus kommt, wo er mit mir in Beziehung tritt, wo eine Beziehung zwischen ihm und mir entsteht, da ist mein Zuhause und da ist er. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Jesus kam. Es gibt mehrere Bibelstellen im Neuen Testament, die ausdrücken, wo Jesus selber gesagt, ich bin gekommen, um für die Menschheit zu sterben, um mein Leben als Lösegeld für die vielen hinzugeben. Jesus kam aus einem Grund, um seinen Vater als unseren Vater zu offenbaren, als einen Vater, der mit uns in Beziehung leben möchte. Wir haben zu Hause ein Buch, das ist uns geschenkt worden vor ein oder zwei Jahren. Jetzt habe ich sogar den Titel vergessen, aber mir fällt das jetzt gerade ein. Ich glaube, es heißt Gottes Liebesbrief an dich. Von Larry Crabb ist das. Gottes Liebesbrief an dich. Und interessant, das Buch ist keine Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern es behandelt alle Bücher der Bibel, alle 66. Fängt mit 1. Mose an, 2. Mose, 3. bis zur Offenbarung. Und jedes Buch wird unter diesem Aspekt der Liebe Gottes, und der Larry Crabb schafft es so wunderbar, als wenn die Bibel mit 1. Mose beginnen müsste. Und dann kommt logischerweise 2. Und so geht das weiter. Und er sagt immer wieder am Ende eines Buches, ja, und wenn das so ist, dann wollen wir mal schauen, was jetzt kommt. Und so geht er durch die ganze Bibel. Und die ganze Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an mich. Das ist wirklich das eigentliche Thema. Als einen Vater, der mit uns in Beziehung leben möchte. Und weil wir von ihm abgeirrt sind, möchte er diese Beziehung zu uns wiederherstellen. Wir haben zu Weihnachten gesungen, der Engel, der, ich wollte euch immer noch mal das Bild zeigen aus dem Lieber-Gott-Buch, ein fürchterliches Bild, ein Engel mit so großen Flügeln. Und er steht da und er bewacht den Zugang zum Baum des Lebens. Aber wir haben im Weihnachtslied gesungen, der Engel steht nicht mehr davor. Der Weg ist frei. Die Beziehung ist eröffnet. Jesus stellt die Beziehung zum Vater wieder her. Und das ist das Wichtige, um ein Leben in Beziehung vorzuleben, Wisst ihr, wir lesen gerne die Briefe von Paulus, von Petrus, von Johannes. Und wir debattieren gerne über Theologie und machen uns unsere Gedanken. Schauen wir doch auf Jesus. Leben wir doch, wie er gelebt hat. Wie hat Jesus gelebt? Das reicht. Die Evangelien reichen aus. Die Briefe sind eine Auslegung der Evangelien, aber nicht eine zusätzliche Theologie. Wir möchten gerne über Gott diskutieren und Dinge hören und dann überlegen, was mache ich damit? Jesus kommt zu deinem Baum, in dein Zimmer, da wo du bist. Und er sagt, steige schnell runter, komm mit mir. Ich möchte mit dir persönlich Gemeinschaft haben. Jesus hat uns ein Leben in Beziehungen vorgelebt. Und so wie er gelebt hat, so möchte ich auch leben. Bevor wir uns das nochmal anschauen, schauen wir uns mal Beziehungen überhaupt an. Und ich habe 4 verschiedene Arten von Beziehung entdeckt. Und die möchte ich mit euch ganz kurz besprechen. Zum Beispiel, eine ganz wichtige Beziehung ist die, die auf Bedürfnissen basiert. Denke darüber mal nach. Der Postbote kommt, klingelt an der Tür, du bist zufällig zu Hause, machst auf. Hallo, guten Tag. Jeden Tag kommt eine Postbotin, die hastet in mein Geschäft rein. Und jeden Tag überlege ich mir, was sage ich heute? Hallo, legen Sie es einfach auf den Tisch. Oder, oh, schön, dass Sie da sind. Oh, toll, dass es euch gibt und ihr immer wieder die Post bringt. Ich habe ein Bedürfnis, die Post zu empfangen. Und die Postbotin hat ein Bedürfnis, mir die Post abzuliefern. Warum? Weil sie dafür Geld verdient. Du gehst zum Bäcker, kaufst Brötchen. Du hast ein Bedürfnis. Du möchtest frische Brötchen zum Frühstück haben. Der Bäcker hat auch ein Bedürfnis. Er braucht dein Geld. Und so verbringen wir unser ganzes Leben mit Beziehungen, die auf Bedürfnissen basieren. Überall haben wir Bedürfnisse. Denk mal drüber nach. Ich will da nicht weiter in die Tiefe gehen, aber ich sage mal, unser ganzer Alltag ist geprägt von Beziehungen, die auf Bedürfnissen basieren. Dann gibt es Beziehungen, die auf Blutsverwandtschaft basieren. Du bist verwandt, du hast Kinder, Tanten, Onkel, Verwandte und so weiter und so weiter. Die Beziehungen wollen gepflegt werden, müssen gepflegt werden. Wenn ich nicht bereit bin, meine Verwandtschaft anzunehmen, mit ihr Gemeinschaft zu haben, dann kann auch nichts anderes passieren. Ich denke, das ist schon wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Und jetzt kommt etwas für Gemeinden, was wir in Gemeinden oft leben. Du kommst in eine Gemeinde und ziemlich schnell gucken die Leute, na, was hat er oder sie denn für Gaben? Ich würde mich so freuen, wenn ich wieder jemand am Klavier hätte. Ich hätte gerne jemand, eine Person, die schön Keyboard spielt, mit schönen, wunderbaren Sphärenklängen, die mit meiner Gitarre zusammenpassen würden. Das wäre toll. Oder ist jemand da, der in der Küche den Kaffee macht? Ist jemand da, der bereit ist, den Boden zu saugen und sauber zu machen? Wir haben oft in Gemeinden unsere Beziehungen darauf reduziert, dass Menschen da sind, die irgendwelche Gaben haben und sie ausüben, damit eine Gemeinde florieren kann, damit sie funktionieren kann. Und letzten Endes auf einmal ist nur noch Funktionalität da. Ich brauche dich, weil du etwas Gutes tust oder weil du mir gut tust. Und so definieren wir uns über die Aufgaben. Das ist alles gut und schön und das ist alles wichtig. Wir haben Bedürfnisse. Wir sind verwandt miteinander. Wir haben Gaben und Aufgaben und das gehört alles dazu. Aber wenn das alles ist, ist das nicht das, was Gott will. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Beziehung, die ein Ausdruck von Gottes Freundschaft mit uns ist. Auch Freundschaften können eine Funktionalität erlangen irgendwann. Ich brauche den Freund, weil der Freund mir gut tut. Und so brauchen sich zwei Freunde, weil sie sich gut tun. Und wenn sie sich verlieren, dann sind beide todtraurig, weil sie ihre Freundschaft verloren haben. Aber auch das ist noch nicht wirkliche Freundschaft. Echte Freundschaft ist die Freundschaft, die Gott zu uns haben möchte. Denn er liebt uns, obwohl wir Sünder sind. Er liebt uns, obwohl wir ihn abgelehnt haben, obwohl wir ihn ans Kreuz geschlagen haben. Er liebt uns trotzdem. Das ist Freundschaft. Eine Freundschaft, die den Menschen annimmt. Entschuldigt, wenn ich das sage, aber in mein Geschäft kommen jeden Tag Menschen, die ich nicht als Freunde haben möchte. Manche stinken. Manche sind komisch. Manche wollen nur meine Dienstleistung. Dann bin ich gefragt, Wieland, welche Liebe lebt in dir? Welche Liebe lebt in dir? Bist du bereit, jetzt diesen Menschen, der jetzt reinkommt, ein Stück weit zu lieben, ihn anzunehmen, einfach im Gebet zu sagen, Vater, was kann ich diesem Kunden jetzt tun? Wie kann ich ihm etwas Gutes tun? Wie kann ich diesem Kunden deine Liebe als Ausdruck dessen mitgeben, was du in mich hineingelegt hast? So denke ich, fast bei jedem Kunden, bei jedem. Kommt rein, und weil ich in Gottes Liebe lebe, sehe ich in ihm einen Menschen, der Gottes Liebe empfangen könnte. Und manchmal gelingt es mir, am Ende zu sagen, Gott segne Sie. Oder ich wünsche Ihnen wenigstens das, einen gesegneten Tag. Ich sage nicht nur, schönen Tag, sondern ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. In dem Moment kann etwas von Gottes Liebe. Und der geht vielleicht raus. Und manche gehen raus, manche gehen rückwärts raus. Sie haben mich heute so gut bedient. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Geschwister, das können wir tun. Das ist das, was wir tun können. Wenn Gottes Liebe in uns lebt, können wir Gottes Liebe verbreiten. Und dann kann Folgendes passieren. Dann kann dieser Ausdruck von Gottes Liebe, bitte, ich rede hier nicht von Freundschaft, ich rede von Gottes Freundschaft. Dann kann Gottes Freundschaft unsere Aufgaben unterfüttern, ja? Dann kann Gottes Freundschaft unsere Blutsverwandtschaft stärken und unterfüttern. Und dann können wir auch von Bedürfnissen, natürlich haben wir Bedürfnisse. Wir sind eine Seele von Mensch und die Seele hat Bedürfnisse. Aber es muss alles getragen werden von Gottes Freundschaft mit uns. Und das sehen wir, vorweg noch ein, ach stopp, so weit bin ich noch nicht. Schauen wir uns nochmal Jesus an. Als ich in der Vorbereitung war, habe ich gedacht, Jesus, ist das wirklich so? Was du auf der Erde getan hast, hat das wirklich viel mit Freundschaft zu tun? Hat das mit Beziehung zu tun? Und jetzt nimm mal deine Bibel und geh mal durch. Johannes 3, Nikodemus, bei Nacht führen sie eine tiefe Unterhaltung. Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Kapitel 5, der Einsame am Teich, Bethesda, ne? Siloa und Bethesda, bringe ich immer durcheinander. Und so weiter. Jesus und die Syrophönizierin. Jesus und die Jünger, alle Jünger. Jesus und die Frauen, Lukas Kapitel 8. Da waren viele Frauen, die ihm Dienste leisteten. Jesus hatte nur Beziehungen. Jesus lebte in Beziehungen. Und zwar in Beziehungen, die von Gottes Freundschaft geprägt waren. Hatte er Bedürfnisse? Natürliche, normale Bedürfnisse? Ich denke schon. Er hatte auch Hunger. Und als er zu der Schwiegermutter von Petrus kam, wahrscheinlich hat er Hunger gehabt, hat gesagt, Schwiegermutter von Petrus, nennen wir sie mal Hanna vielleicht. Hanna, boah, ich habe echt Kohldampf. Vielleicht hat er sich etwas frommer ausgedrückt, ich weiß nicht, aber er hat Hunger gehabt. Da waren auch natürliche Bedürfnisse. Aber alles war geprägt von Gottes Freundschaft. So hat er gelebt. Überall, wo Jesus Menschen begegnete, reichte er ihnen die Hand zur Freundschaft. Und konsequenterweise konnte er am Ende seines Erdenlebens seinen Nachfolgern und Freunden sagen: Meine Gebote sind schwer. Wie heißt es, Luise? Sind nicht schwer. Warum nicht? Weil das einzige Gebot ist, in Freundschaft mit den Menschen zu leben, ihnen Gottes Liebe vorzuleben. Das ist alles. Wenn du das tust und Gottes Liebe mit den Menschen teilst, dann wird alles andere an die richtige Stelle kommen. Dann wirst du ein Bedürfnis haben, die Bibel zu lesen. Du wirst ein Bedürfnis haben, zu beten. Du wirst ein Bedürfnis haben, Menschen mit Geld zu helfen, wenn sie in Not sind. Dann wirst du natürlich die Dinge tun. Und dann sind Gottes Gebote nicht schwer. Und so hat er am Ende seines Lebens genau das gesagt: Meine Gebote sind nicht schwer. Lebt einfach so, wie ich vor euch gelebt habe. Lass uns den Satz mal genau anschauen. Die größte Freiheit, die wir erlangen können, ist die Freiheit, sich nicht ständig um sich selbst drehen zu müssen. Die größte Freiheit, die wir erlangen können, ist die Freiheit, sich nicht ständig um sich selbst drehen zu müssen. Wie viel Geld verdiene ich? Habe ich Gewinn gemacht? Komme ich aus mit meinem Geld bis zum Monatsende? Ist mein Nachbar auch schön still und kläffen nicht seine Hunde dauernd? War neulich ein Problem bei uns. Ich habe mein iPhone verloren. Ach, wie schlimm, dass ich mein iPhone verloren habe. Was mache ich denn jetzt? Und wie kriege ich das wieder? Diese bösen Menschen. Boah, wenn ich den erwischen würde, der mir das geklaut hat. Wie ist meine Ehefrau zu mir? Wie sind meine Kinder? Schreiben sie gute Noten? Dreht sich unser Leben nur um uns? Das wäre nicht Freiheit. Freiheit ist, von sich selber absehen zu können, den Nächsten zu sehen, seine Bedürfnisse und ihm Gottes Freundschaft vorzuleben. Und dies war auch die Stärke der ersten Christen. Ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Islam befasst habe oder mich immer befasse, tue ich ständig. Bin dauernd herausgefordert. Hab gestern wieder, da war ein Kindergeburtstag bei uns im Präsent. Und ich war dort und habe die vielen Kinder gesehen und dann bin ich mit den Eltern, einige muslimische Eltern, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns unterhalten. Und dann habe ich eins feststellen müssen: Meine guten Freunde sind tatsächlich der Meinung, und ich glaube, das ist die Meinung von vielen Muslimen. Wisst ihr, was die glauben? Dass am 11. September 2001 keine islamischen Fanatiker die Flugzeuge gekapert haben und in die Twin Towers gerast sind, sondern dass das die Amerikaner selbst gemacht haben, um damit die Terrorangst auf der Welt schüren zu können. Das ist eine sogenannte Verschwörungstheorie. Und das glauben die. Leute, in der Welt leben wir. Und mit diesen Menschen haben wir Umgang. Was sage ich denen? Das ist Leben. Das ist spannendes Leben. Sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen. Dann überlege ich mir, setze ich mich jetzt hin und argumentiere mit ihnen? Und wie gut sind meine Argumente? Weiß ich überhaupt, was damals passiert ist? Dann sage ich: Vater, ich habe danach nichts mehr gesagt. Und mein lieber Freund Hayrettin, der war so sicher, dass das der Fall ist. Und er ist auch der Meinung, dass in Paris diese Attentäter jetzt, dass es nur vorgegaukelt worden ist. Die haben ja ihre Pässe da irgendwo liegen gelassen. jemand, der sowas macht, lässt doch seinen Pass nicht liegen. Und man hat auch die toten Araber gar nicht gesehen. Die sind irgendwie heimlich weggeschafft worden. Die gibt es nämlich gar nicht. Mit solchen Menschen lebe ich zusammen. Und ehrlich gesagt, ich bin politisch nicht gut gebildet. Ich weiß gar nicht, ich habe mir die Filme auch nicht angeguckt. Ich habe mir Panorama und Auslandsjournal nicht angeguckt. Ich habe die Toten auch nicht gesehen. Was sage ich denen? Was sage ich meinen muslimischen Freunden? Ich kann nicht eines sagen, ich kann nur eins tun, sie lieben und ihnen das zu zeigen. So, die ersten 400 Jahre nach Mohammed, wie hat sich der Islam verbreitet? Durch Blut und Schwert. Die ersten 400 Jahre des christlichen Glaubens, wie hat sich der christliche Glaube verbreitet? Durch Beziehungen. Sie lebten in Beziehungen mit Gott und miteinander. Dies war die Stärke der ersten Christen. Sie gingen nicht zur Gemeinde, sie waren Gemeinde. Sie lebten in Beziehungen und veränderten damit die ganze damalige römische Welt. Haben die Christen keine Blutspur hinterlassen? Jawohl. Aber erst hinterher. Das ist der große Unterschied. Später, im Katholischen, in der Inquisition, haben die Christen eine Blutspur hinterlassen. Tragisch, schlimm, können wir um Vergebung für bitten. Aber die ersten Jahrhunderte haben sie das gelebt, was Jesus ihnen vorgelebt hatte, in Liebe. Und das ist der Unterschied. Die Blutspur lässt sich zwar auf die Christen, auf die Kreuzzüge zurückführen, aber nicht auf die Bibel. Aber nicht auf die Bibel. Im Islam ist es genau umgekehrt. Da lässt sich die Blutspur auf den Koran zurückführen, aber das ist ein anderes Thema. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe euch alles kundgetan, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist christliches Leben. Christliches Leben ist nicht 100 Gebote halten. Christliches Leben ist in Freundschaft mit Gott leben und diese Freundschaft anderen weitergeben. Ich ermutige euch in der kommenden Woche, prüft eure Beziehungen. Du kannst jede Begegnung mit einem Menschen darauf irgendwie überprüfen. Bin ich jetzt an einer bestimmten Aufgabe interessiert, die derjenige zu bewältigen hat? Bin ich daran interessiert, dass er ein Bedürfnis von mir erfüllt? Bin ich mit ihm zusammen, weil ich ein Bedürfnis von ihm erfüllen muss? Und so weiter und so weiter. Oder wie weit sind meine Beziehungen von Gottes Liebe geprägt. So entstehen gesunde Beziehungen. Dadurch, dass Gottes Freundschaft in meinem Herzen wohnt, mich ganz durchdringt, wie wir vorhin gesungen haben, sie durchdringt mich ganz. Und das möchtest du mit anderen teilen, das möchtest du weitergeben. Aber versuch nicht, das machen zu müssen. Das funktioniert nicht. Wenn Gottes Freundschaft in dir wohnt, wird sie natürlich mit Menschen geteilt werden. Wenn sie nicht in mir wohnt, kann ich Liebe nicht machen müssen. Geht nicht.